G&G Kassentreffen. Wer kommt, was geht? Der Podcast von Gesundheit und Gesellschaft zu Trends und Perspektiven in der Gesundheitspolitik.
Hallo Elena.
Hi Ralf.
Hurra, wir haben einen Koalitionsvertrag.
Ja, das ist tatsächlich speziell, dass wir diese Folge am 10. April aufnehmen. Das ist ein bisschen aufregend, denn gestern Nachmittag ist der Koalitionsvertrag präsentiert worden. Allerdings bin ich überrascht, dass du so euphorisch bist und da interessiert mich, freust du dich über den Inhalt oder darüber, dass es jetzt politisch langsam mal weitergeht?
Naja, es hat sich ja schon ein bisschen gezogen, auch wenn man im Nachgang sagen kann, dass die Koalition verhältnismäßig schnell zusammengekommen ist. Aber wie das bei solchen Kompromisspapieren so ist, die Passagen zur Gesundheitspolitik zum Beispiel, finde ich schon ein bisschen unkonkret und phrasenhaft.
Ja, ich kann verstehen, was du meinst, aber ich habe doch auch einige interessante Schlüsselwörter gefunden. Zum Beispiel, dass man die Prävention stärken will und die Einsamkeit von Menschen in den Fokus nehmen will, dass man den Zugang zu Fachärzten anders gestalten will und dass man die Krankenhausreform weiterführen will und das Geld für den Umbau der Krankenhauslandschaft offenbar aus dem Sondervermögen Infrastruktur nehmen will. Wir haben in dieser Folge zum Glück jemanden da, der uns hilft, das Ganze besser einzuordnen.
Genau, Professor Dr. Jürgen Wasem, Lehrstuhlinhaber für Medizinmanagement an der Universität Duisburg-Essen. Er ist sicherlich einer der profiliertesten Gesundheitsökonomen in Deutschland. Auf jeden Fall kennt er sich so gut aus wie kaum ein zweiter.
Und außerdem ist er als Gesundheitsökonom in vielen anderen Funktionen im Gesundheitswesen tätig, unter anderem als unparteiischer Vorsitzender des erweiterten Bewertungsausschusses in der vertragsärztlichen Versorgung.
Herr Professor Wasem, manche nennen Sie ja auch ein bisschen die graue Eminenz des deutschen Gesundheitswesens. Wie finden Sie so einen Titel?
Ja, das hat das Handelsblatt vor ein paar Jahren mal geschrieben. Das fand ich eigentlich nicht so richtig gut. Aber richtig ist natürlich, dass ich durch diverse Aufgaben im Laufe der Jahrzehnte diverse Schiedsstellen, Schiedsämter und durch die Mitwirkung an der Gestaltung des Risikostrukturausgleichs tatsächlich schon gewisse Dinge mit beeinflusst habe und natürlich nicht im Regelfall mitten im Rampenlicht wie die Chefs der Verbände oder so stehen.
Das ist jetzt heute ein sehr interessanter Tag, denn seit gestern gibt es einen Koalitionsvertrag. Bevor wir auf den blicken, Karl Lauterbach war nun 3,5 Jahre Gesundheitsminister. Wie fällt Ihre Bilanz seiner Amtszeit aus? Carola Reimann, die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, hat ihn ja mal den teuersten Gesundheitsminister aller Zeiten genannt.
Naja, das müsste man mal in Ruhe ausrechnen, ob Jens Spahn und Hermann Gröhe billiger waren fürs Gesundheitssystem, weil die Neigung, mehr Ausgaben zu beschließen, Leistungen zu verbessern, war auch vorher schon ausgebreitet. Und im Unterschied zu den beiden hat Lauterbach ja immerhin 2022 ein Kostendämpfungsgesetz, was ein paar Milliarden Einsparungen gegenüber einem Szenario, wo es das nicht gegeben hätte, gebracht hat. Aber richtig ist natürlich, dass auch er nicht verhindert hat, dass die Schere zwischen dem Wachstum der Leistungsausgaben und dem Wachstum der beitragspflichtigen Einnahmen weiter auseinandergegangen ist. Im Übrigen finde ich eine gemischte Bilanz. In der Krankenhausreform hat er richtige Themen durchaus angefangen. Und was die Steuerungsfähigkeit des Systems angeht, hat er nicht viel bewirkt. Da ist aber auch die Diskussion, muss man fairerweise sagen, ja jetzt erst im letzten Jahr richtig losgegangen und da war dann auch schon die Ampel so gut wie zu Ende.
Auf die Einzelheiten werden wir gleich noch sicherlich eingehen. Zunächst vielleicht die Frage, wie Sie grundsätzlich die Ergebnisse des Koalitionsvertrages einschätzen. Wird Schwarz-Rot den anstehenden Herausforderungen gerecht?
Das kann man, denke ich, noch nicht wirklich sagen, weil zwei ganz zentrale Fragen erstmal nach der Devise, wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis in Kommissionen verlagert worden sind. Ja, sowohl die Frage der Finanzierung der GKV als auch die Frage der Balance zwischen Eigenanteilen und Finanzierung in der Pflegeversicherung ist ja erstmal vertagt und in Arbeitsgruppen geschickt worden. Ansonsten finde ich, gibt es durchaus gute Ansätze. Manches ist zu vage geblieben.
Aber Ein Stichwort steht ja schon drin, und zwar der Transformationsfonds, also die Kosten, die für die Umgestaltung des Krankenhauswesens gebraucht werden, die sollen jetzt aus dem Sondervermögen Infrastruktur kommen. Ist das für Sie überraschend?
Das hatte sich ja die letzten Wochen schon abgezeichnet. In der Tat kann man ja gut diskutieren, ob die Finanzierung der Umgestaltung über den Transformationsfonds beim Beitragszahler ursachengerecht angesiedelt ist. Ich finde, es ist nicht völlig klar zu sagen, das ist keine Aufgabe der Beitragszahler, sondern nur eine Aufgabe der Steuerzahler. Aber man kann die Position natürlich vertreten, und irgendwie war klar, spätestens, das war ja so eine ganz interessante Beobachtung, am Nachmittag des einen Tages stehen die 500 Milliarden im Raum. Und die Akteure im Gesundheitswesen haben dann zwischen 6 und 48 Stunden gebraucht, ihre Forderungen aufzustellen, was all daraus finanziert werden soll. Ich glaube, wenn man das einmal zusammenzählt, was die Akteure des Gesundheitssystems sich da innerhalb weniger Tage überlegt haben, hätte man die 500 Milliarden auch komplett fürs Gesundheitswesen einnehmen können, weil jeder hat plötzlich entdeckt, die Apotheken, die Arztpraxen, jeder hat plötzlich entdeckt, ich glaube sogar die Zahnärzte auch, dass er ein Bestandteil von Infrastruktur ist, der doch daraus finanziert werden sollte.
Das ist ja ein typisches Verhalten von Interessenvertretern. Sobald der Staat das Portemonnaie aufmacht, greift auch jeder gerne zu und hebt die Hand und sagt, ich möchte auch was haben, aus Angst am Ende der Woche entlassen zu werden, wenn er es nicht tut. Aber Fakt ist, die gesetzliche Krankenversicherung und die soziale Pflegeversicherung stehen unter Druck. Jetzt soll, wie Sie es schon erwähnt haben, erst einmal eine Kommission bis Frühjahr 2027 Vorschläge machen. Haben wir die Zeit?
Das ist eine gute Frage, weil wir, wenn wir rückblickend natürlich sagen müssen, wir haben über 50 Jahre relativ kontinuierliche Beitragssatzsteigerungen hinter uns, weil diese Schere zwischen den Ausgaben und den beitragspflichtigen Einnahmen in historisch auseinanderläuft. Ja, wir hatten 1970 einen Beitragssatz von 8%, hatten bei der Wiedervereinigung einen Beitragssatz von 12% und haben jetzt eben einen Beitragssatz von 17%. Ich weiß nicht, wie oft in diesen 50 Jahren schon proklamiert worden ist, das ist aber auch jetzt wirklich das Ende, mehr geht nicht. Bisher ist das immer nicht zutreffend gewesen, was daran liegt, dass wir bisher die steigenden Beitragssätze immer aus einer wachsenden Volkswirtschaft finanzieren konnten. Sprich, der Anteil, der Kuchenanteil der GKV ist zwar gewachsen, aber da der Kuchen insgesamt gewachsen ist, ging das, ohne dass absolut den Leuten mehr genommen wurde. Ja, die haben Einkommensanstiege gehabt, obwohl aus den Nettoeinkommensanstiege, obwohl aus dem Einkommen, dem Bruttoeinkommen, ein stärkerer Teil für GKV abgezweigt worden ist. Wenn wir jetzt eine Phase haben länger, wir sind ja in einer Rezession, in der wir keine steigenden Bruttorealeinkommen haben, so dass dann tatsächlich wegen des GKV-Anteils das Nettoeinkommen weiter sinkt. Dann kann es wirklich sein, dass wir eine Grenze erreicht haben, wo dann diese allgemeine Unzufriedenheit über den Staat auch noch stärker das Gesundheitswesen und die GKV umfasst.
Rechnen Sie im nächsten Jahr mit weiter steigenden Beiträgen, selbst wenn 2027 hervorragende Konzepte auf dem Tisch liegen? Die würden ja erst 2028 greifen.
Ja, also ich wüsste nicht, warum die Schere plötzlich wieder, da müsste die Ökonomie gut laufen. Wir hatten ja in den letzten 30 Jahren 4 Jahre, die nenne ich immer die goldenen Jahre der Gesundheitspolitik, nämlich von 15 bis 19, 2015 bis 2019. Das waren die einzigen 4 Jahre, wo hintereinander die beitragspflichtigen Einnahmen so gut gewachsen sind, dass selbst ein ausgabenfreudiger Gesundheitsminister wie Hermann Gröhe es nicht geschafft hat, die Ausgabenwachstumsrate deutlich darüber zu treiben. Wenn die Einkommensentwicklung, die Tarifentwicklung so wäre, dass sie richtig gut läuft, dann sind Beitragssatzsteigerungen möglicherweise nicht erforderlich. Aber wenn nicht, dann ist das eigentlich bei den gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen für die einzelnen Ausgabenbereiche vorprogrammiert.
Jetzt ist es ja so, dass der demografische Wandel und die anstehende Versorgung der Babyboomer die gesetzliche Krankenversicherung und die soziale Pflegeversicherung vor enorme Herausforderungen stellt. Sind diese beiden Sozialversicherungsstränge als Umlagesysteme überhaupt noch zukunftsfähig. Es ist ja auch in Zukunft nicht unbedingt so, dass das Verhältnis von Beitragszahlern und Leistungsempfängern sich deutlich verbessert, eher im Gegenteil.
Ja, Sie sprechen eine ganz wichtige Frage an. Die demografische Entwicklung führt sowohl auf der Ausgabenseite als auch auf der Einnahmenseite zu einer Verschärfung der Problematik auf der Ausgabenseite, weil einfach in der Krankenversicherung die Pro-Kopf-Ausgaben der Älteren deutlich höher sind als die der Jüngeren und der Pflege sowieso, faktisch sind ja fast nur Alte überhaupt pflegebedürftig. Und auf der Einnahmenseite führt der demografische Wandel dazu, dass die Rentnerquote deutlich steigt und wenn jemand in Rente geht, sinken ja erstmal seine beitragspflichtigen Einnahmen um 30, 40, 45%, sodass sie auch da im demografischen Wandel eine messbare Verlangsamung in den einschlägigen Modellrechnungen des Wachstums der beitragspflichtigen Einnahmen haben. Sprich, ja, die Diagnose ist absolut richtig. Und jetzt ist die Frage, was kann man machen? Was man nicht mehr machen kann, das muss, selbst wenn man es wollte, ob man es will, kann man ja kontrovers diskutieren. Was man nicht mehr machen kann, ist von Umlage auf Kapitaldeckung umswitchen. Dafür ist es zu spät. Dafür sind wir auch zu nah am demografischen Wandel. Wir sind ja drin. Das kann man jetzt nicht mehr machen. Im Übrigen fände ich für einen richtig massiven Wechsel auch die Kapitalberge, die man dann bräuchte, viel zu groß. Ja, wir haben ja, um das nur zu illustrieren, wir haben ja für die 10% PKV-Versicherten rund 300 Milliarden Alterungsrückstellungen. Wenn Sie das mal 10 nehmen, ganz einfach, dann bräuchten wir 3 Billionen Alterungsrückstellungen für einen richtigen Wandel auf Kapitaldeckung. Das geht natürlich nicht. Aber was man durchaus aus meiner Sicht überlegen muss, ist, wie kriegt man auch auf der Ausgabenseite GKV und Pflegeversicherung stärker stabilisiert. Ich denke, die Einnahmendiskussion, die GKV führt ja häufig auch eine Einnahmendiskussion, die ist auch wichtig, denke ich. Also dann sind so Fragen wie Bürgergeld und sowas angesprochen. Aber es bleibt natürlich, dass das nur Fragen sind, wo hole ich das Geld her? Wir müssen, glaube ich, auch auf der Ausgabenseite stärker ran. Und da finde ich schon den Unterschied zur Rentenversicherung bemerkenswert. In der Rentenversicherung haben wir mit der Blümchen Rentenreform von 89 und dann nochmal deutlich in der Riesterschen Rentenreform unter Rot-Grün grundsätzliche Schritte eingeleitet, dass wir zumindest diese Balance nicht aus dem Auge verlieren. Danach hat die Große Koalition dann das an ein, zwei Stellen wieder aufgeweicht. Und so richtig mutig ist auch die neue Regierung jetzt da nicht, wie wir seit gestern wissen. Aber da ist zumindest ein regelmäßiges Abchecken. Was ist mit der demografischen Last? In der Krankenversicherung fehlt das bisher. Ich finde, wir hätten schon vor 20 Jahren wirklich anfangen müssen, beim Ausdehnen des Leistungskatalogs zu berücksichtigen, dass uns das auch in einer demografisch deutlich schwierigeren Situation auf die Füße fällt.
Da muss ich nochmal nachfragen. Meinen Sie mit der Ausgabenseite, dass Sie ja gewisse Effizienzreserven im Krankensystem noch sehen, also dass das System effizienter werden kann? Oder meinen Sie, dass bestimmte Leistungen einfach nicht mehr in der Krankenversicherung mit drin sind?
Also zunächst ist natürlich klar, allein schon von, es ist ethisch geboten zu sagen, wir schöpfen alle Rationalisierungsreserven aus. Das ist ja klar. Nur gleichzeitig bin ich davon überzeugt, erstens, dass die Grenze zwischen Rationalisierungsreserven und Rationierung oder also Begrenzung oft nicht klar zu ziehen ist. Und zweitens bin ich auch davon überzeugt, dass wir das nicht schaffen werden, nur durch Wirtschaftlichkeitsreserven ausschöpfen, den Beitragssatzanstieg hinreichend zu begrenzen. Warum sage ich, die Grenzen sind nicht klar zu ziehen? Nehmen Sie ein typisches Beispiel, die Kontakthäufigkeit bei den Arztzahlen. Da ist einerseits natürlich völlig unstrittig, dass wir da zu viele haben. Wir sind ja Weltmeister in den Arztzahlkontakten, in den Arztkontakten. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, wir führen jetzt ein Primärarztsystem ein, wie es die Koalition offensichtlich vorhat, dann wird das natürlich die Arztzahlkontakte reduzieren. Aber es ist natürlich in gewisser Weise auch eine Begrenzung des Anspruchs der Versicherten. Das heißt, das ist nicht nur Rationalisierung, sondern das geht auch mit einer Leistungsbegrenzung, in diesem Fall einer Zugangsbegrenzung zu Fachärzten einher. Und davon gibt es, finde ich, ganz viele Beispiele, wo man immer sieht, es ist oft nicht klar zu trennen. Und zweiter Teil, ich glaube wirklich, dass wir nicht umhinkommen, auch das Thema Leistungskatalog und systematischer anzusehen, wie wir es in der Rente auch getan haben.
Um nochmal auf die Einnahmeseite zurückzukommen, wird sich der Steueranteil bei Gesundheit und Pflege auf Dauer erhöhen müssen, ähnlich wie bei der Rente?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man mal davon ausgeht, dass die Ausgaben so gesetzt sind, stellt sich ja die Frage, wollen wir das, was wir dafür zur Finanzierung brauchen, allein über den Beitragssatz finanzieren oder auch über Steuermittel? Ich denke, und deswegen war ich auch immer ein Anhänger einer Mitsteuerfinanzierung, dass die gesamtwirtschaftlichen Effekte einer reinen Beitragssatzfinanzierung, also steigende Beitragssätze und auch die Akzeptanz des Systems geringer sind, als wenn wir das partiell auch über Steuern finanzieren. Ein weiterer Punkt, ich finde durchaus, es hat den Charme, dass die Einkommensstärkeren, die nicht in der GKV sind, in gewisser Weise dann mit finanzieren. Über die Schnittstelle GKV, PKV kann man ja lange reden, weil ich fand das eigentlich immer vertretbar zu sagen, über die Steuer sollen auch diejenigen, die nicht im GKV-System sind, sich an der GKV-Finanzierung mitbeteiligen.
Sie gelten als Verfechter des Wettbewerbs der Kassen untereinander. Die AOK fordert mehr Wettbewerb zwischen den Kassen. Wo sehen Sie da Nachholbedarf?
Ja, man muss sagen, das ist ein ganz trauriges Kapitel, weil von dem allgemeinen Aufbruch in Richtung, wir steuern das System über Kassenwettbewerb, ist ja eigentlich nichts mehr geblieben. Das zieht sich ja durch bis zum Koalitionsvertrag, wo ja jetzt die GKV-Kassen verpflichtet werden, kassenübergreifend gleiche Vertragsmodalitäten zu entwickeln. Muss man aber gucken, was das im Einzelnen heißt. Das ist auf jeden Fall hier nur eine Tendenz, dass wir doch in den letzten 30 Jahren sehr viel mehr gemeinsam und einheitlich im Gegensatz zu Wettbewerb bekommen haben. Was damit zusammenhängt, dass die Politik sich nicht getraut hat, Kassen als Gestalter wirklich von wettbewerblichen Lösungen zu nehmen. Was damit zu tun hat, glaube ich, dass die Politik vor zwei Sachen Sorgen hatte. Das eine ist zu mächtige Kassen. Und sozusagen der Kassenstaat, das ist ja ein Narrativ, was Leistungserbringer dann schnell transportieren. Und das Zweite, das geht natürlich auch mit Ungleichheiten einher. Ja, wenn ich Wettbewerb zulasse, lasse ich auch Heterogenität zu. Und mein Eindruck ist, dass die Politik da sehr sensibel ist. Lieber allen das Gleiche und das beißt sich mit Wettbewerb. Was man machen müsste, ich war nie ein Anhänger groß davon, Wettbewerb im Leistungsumfang zu machen, sondern tatsächlich beim Einkauf von Gesundheitsleistungen, da müsste man halt weniger gemeinsam und einheitlich machen und den Kassen mehr auch erlauben, Auswahl zu treffen zwischen Leistungserbringern. Ja, Wettbewerb, bei dem ich auf der anderen Seite Leistungserbringer habe, die ich kontrahieren muss, da ist die Wettbewerbsmöglichkeit viel geringer, als wenn ich tatsächlich selektiv kontrahieren kann und zwar auch anstelle von obligatorischen kollektivvertraglichen Regelungen. Das ist aber, muss man realistisch sagen, ganz weit weg in der politischen Wahrnehmung.
Einer der entscheidenden Mechanismen für einen fairen Kassenwettbewerb ist ja der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich, kurz MORBI-RSA. Ein relativ komplexes Rechenverfahren, das die Zuweisung aus dem Gesundheitsfonds an die Kassen regelt. Sie selbst bzw. Ihr Institut haben in einem Gutachten vor knapp 2 Jahren dargelegt, dass die sogenannten vulnerablen Gruppen, also etwa Erwerbsminderungsrentner, Bürgergeldempfänger, Pflegebedürftige, im MORBI-RSA zu wenig berücksichtigt werden. Wie sehr verzerrt das den Wettbewerb?
Lassen Sie mich zunächst mal sagen, dass ich insgesamt finde, wir haben nach 30 Jahren Risikostrukturausgleich doch recht viel geleistet. Ja, wir haben ja angefangen vor 30 Jahren mit Alter und Geschlecht zu berücksichtigen. Das war schon politisch schwer durchzusetzen, weil es eben Kassen gab, die ganz wenige Alte haben und Kassen, die ganz viele Alte hatten. Und dann gab es ja, und da war ich ja auch wesentlich beteiligt, vor 20 Jahren die große Debatte, die dann erfolgreich mit der Einführung der Morbidität als Variablen im Risikostrukturausgleich geendet hat. Und das haben wir ja auch verschiedentlich weiterentwickelt. Von daher, bei aller Kritik ist mir durchaus wichtig zu sagen, wir haben da, finde ich, sehr viel erreicht. Aber richtig ist, es gibt noch Unterdeckungen, systematisch identifizierbare Unterdeckungen. Es gibt auch für chronische Nutzer des Systems, zeigen zumindest die holländischen Daten, und ich glaube, das ist bei uns nicht anders, eine systematische Unterdeckungen, und die sind natürlich verzerrend im Wettbewerb. Und wenn man das besser hinkriegen würde, hätte man bessere Wettbewerbsvoraussetzungen. Lassen Sie mich aber auch eins deutlich sagen, weil da manchmal Missverständnis ist, der noch so gute Mobi-RSA nützt aber letztlich nicht viel beim eigentlichen Ziel, den Wettbewerb als Steuerungsinstrument zu nutzen, wenn die Kassen keine wirklichen Gestaltungsmöglichkeiten haben. Das, was ich vorher gesagt habe, bleibt unverändert relevant. Sie können also nicht sagen, auch statt mehr Wettbewerbsparameter machen wir einen besseren RSA. Das ist Quatsch.
Denken Sie trotzdem, dass in der kommenden Legislaturperiode eine Nachjustierung des Mobi-RSA kommen wird? Das fordert ja auch die AOK.
Also die Politik wird das nicht leichten Herzens und gerne machen. Aber ich denke, es gibt tatsächlich Grund genug, den Mobi-RSA nochmal anzupacken. Man sollte zum Beispiel auch zwingend die Manipulationsbremse abschaffen. Ich war ja in der Anhörung Ende 2018 im Bundestag, als dies diskutiert worden ist, einer der wenigen, der das für völligen Unfug gehalten hat. Und das AOK-System, muss ich fairerweise sagen, war auch kritisch. Aber es gab viele, die heute sagen, das ist ja völliger Unfug, die damals da das als sinnvoll angesehen haben. Das ist was, wo man aus meiner Sicht ran muss. Und man muss aus meiner Sicht, wenn ich das noch sagen darf, auch an das Thema das Zusammenspiel zwischen Risikopool und Risikostrukturausgleich bei teuren Einmaltherapien. Das ist nur ein kleinerer Bereich, aber der wird deutlich relevanter werden.
Wie viel Wettbewerb, wie viel Ökonomie verträgt das Gesundheitssystem? Die Frage beschäftigt immer wieder die politische Debatte. Kritiker sagen, Gewinnorientierung und Gewinnstreben haben in Bereichen der Daseinsvorsorge nichts zu suchen. Würden Sie das auch so kategorisch sagen?
Also zunächst einmal ist Wettbewerb und Gewinnstreben ja nicht dasselbe. Da wäre der Kassenwettbewerb ja ein gutes Beispiel. Kassen streben ja keinen Gewinn an, sondern Kassen wollen im Grunde genommen in der Balance zwischen Qualität der Versorgung und Beitragssatz, günstiger Beitragssatz, eine für sie sinnvolle Positionierung erreichen. Aber richtig ist natürlich, dass es auf der Leistungserbringungsseite in vielen Bereichen neben Non-Profit-Unternehmen, die es natürlich auch gibt, also kommunale Krankenhäuser, gemeinwirtschaftliche Krankenhäuser, auch zum Teil kommunale MVZs und so weiter, dass es dann natürlich auch Bereiche gibt, in denen ganz klar eine Prädominanz erwerbswirtschaftlicher Akteure ist. Ich bin gleichwohl nicht dafür, dass wir dieses aussperren, sondern wir müssen das adäquat regeln. Also ich glaube nicht, dass wir, ich glaube, die Linke ist im politischen Raum ja die, die am weitesten gehen, fordert, nehmt erwerbswirtschaftliche Gewinne aus dem Gesundheitswesen raus. Letztlich hieße das ja, wenn man es zu Ende denkt, verstaatlicht alle Leistungserbringer. Ihr habt nur noch staatliche Krankenhäuser, staatliche Arztpraxen, staatliche Arzneimittelhersteller und staatliche Apotheken. Ich glaube nicht, dass das für die Versorgung sinnvoller wäre, weil wir dann natürlich sehr schnell eine Diskussion haben, eine richtige Diskussion, was ist denn mit Staatsversagen? Ja, wir wissen ja aus der ökonomischen Diskussion, dass wir Marktmängel und Marktversagen haben, aber wenn ich staatliches Handeln stattdessen an die Stelle setze, habe ich natürlich die Diskussion um Staatsversagen. Von daher, ich wäre nicht dafür, dass wir die erwerbswirtschaftlichen Akteure aus dem System verbannen, aber ich finde, wir müssen regulieren, dass Gewinne nicht auf Kosten von Qualität der Versorgung gehen.
Die Namen der zukünftigen Bundesminister, die sind noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Aber Sie können ja jetzt trotzdem in dieser Folge mal etwas mit auf den Weg geben. Welche Projekte sollte der neue Gesundheitsminister oder die neue Gesundheitsministerin unbedingt noch in diesem Jahr angehen?
Naja, das, was ich als erstes genannt hätte, da steht ja im Koalitionsvertrag schon drin, dass es definitiv nicht mehr dieses Jahr kommt, nämlich die Stabilisierung der GKV-Finanzen. Das wäre aus meiner Sicht schon wirklich ein zentrales Thema und das haben wir ja vorhin besprochen. Da wird jetzt erstmal eine Kommission gebildet und damit hat sich die neue Koalition Zeit gekauft. Also aus meiner Sicht ist die Weiterentwicklung der Krankenhausreform schon zentral. Ich halte die durchaus in Teilen für richtig, aber sie hat auch Defizite an einer ganzen Reihe von Stellen. Da muss man, glaube ich, dringend ran. Und damit zusammenhängt auch das Thema Notfallversorgung. Da ist die Erkenntnis ja doch relativ weit, dass wir ein System haben, was zu oft in der Notfallambulanz landet, was zu oft von der Notfallambulanz dann zur Einweisung in die vollstationäre Krankenhausbehandlung kommt und wo die Kompetenzen der Akteure nicht richtig abgefordert werden. Und dann hatte sich ja schon, das war ja im Sondierungspapier schon angelegt, hat sich die Koalition ja darauf verständigt, dass sie ein Primärarztmodell will. Und das ist so ein dickes Brett in der Tradition des deutschen Systems mit dem freien, du kannst mehrere Hausärzte nebeneinander haben, kannst mehrere Fachärzte direkt ansteuern. Da das wirklich auf den Weg zu bringen, ist eine Aufgabe, die einmal von der Regulierungsdimension her sehr komplex ist. Allein die Ausnahmen, die im Koalitionsvertrag stehen, das werden nicht die einzigen bleiben, geben da einen Vorgeschmack. Aber das ist natürlich auch eine kulturelle Aufgabe, wo so ein Ministerium sich nicht darauf beschränken darf, Paragraphen aufzuschreiben, sondern wo man wirklich auch versuchen muss, die Gesellschaft mitzunehmen. Das finde ich, ist deswegen auch tatsächlich eine der vordringlichen Aufgaben, die ich denke, die ein Minister in den ersten paar Monaten wirklich angehen sollte.
Jürgen Wasem, Lehrstuhlinhaber für Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen und einer der profiliertesten Gesundheitsökonomen in Deutschland. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sind wir schon am Ende?
Ja, wir sind schon am Ende.
Boah, die Zeit ist wie im Flug vergangen, ganz ehrlich.
Schön, dass es Ihnen gefallen hat.
Ja, es gab natürlich auch eine Menge zu besprechen. Nach so einer Koalitionsvertragspräsentation und mit dem Beginn einer neuen Regierung. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an redaktion@gg-digital.de.
Mein Name ist Ralf Breitkopf.
Mein Name ist Elena Gorges.
Trends und Perspektiven der Gesundheitspolitik beim G&G-Kassentreffen. Weitere Infos finden Sie unter gg-digital.de.